Ja, vielen Dank, Kathi. Auch erstmal einen guten Morgen von meiner Seite. Vielleicht, bevor ich anfange zu predigen, zwei Sicherheitshinweise. Erstens, ich spreche sehr schnell. Zumindest wurde mir das schon öfters gesagt und deswegen ein kleines Abkommen unter uns. Wenn ich zu schnell werde und ihr mir nicht mehr folgen könnt, dann gebt mir doch einfach so ein Handzeichen, dann weiß ich, dass ich langsamer werden muss. Und der zweite Sicherheitshinweis, das Thema, über das ich heute predige, ist sehr komplex. Also man kann sehr viel darüber sagen und die große Herausforderung für mich war quasi, das, was ich heute sagen will, zu reduzieren. Das heißt, wenn euch weitere Aspekte einfallen, die man da besprechen kann, Sachen, die ich vergessen habe, dann nutzt doch diese Gelegenheit, später bei einem Kaffee in der Cafeteria darüber zu diskutieren, zu sprechen, in euren Hauskreisen, in der Bibelstunde. Und ich hoffe, dass einfach der Teil von dem, was ich heute mitgebracht habe, ja, zum Segen für uns wird. Gut, Schokolade steht da vorne, das ist nicht das, worüber Jesus 500 Mal gesprochen hat. Aber ich möchte gerne etwas veranschaulichen heute mit der Schokolade. Und dazu habe ich ein kleines Schokoladenexperiment mitgebracht, für das ich jetzt 5 Freiwillige auf der Bühne brauche. 5 Menschen, die gerne Schokolade mögen und die nicht fasten. Ja, Melanie, komm gerne nach vorne. Ja, gerne. Kommt gerne nach vorne. Ja, Max, super. Arne, genau, dann bräuchten wir noch eine Person, die gerne Schokolade mag. Ja, Roland, sehr gut. Genau, dann stellt euch gerne mal hier vorne auf. Ich wechsle mal gerade das Mikro. Genau. Vielleicht Arne, Max, könnt ihr nochmal die Position tauschen und vielleicht Melanie und Roland, wenn ihr beide auch nochmal tauscht. So, also ich habe heute Morgen 10 Tafeln Schokolade mitgebracht. Für die bin ich extra gestern nochmal 10 Kilometer zum nächsten Hit gelaufen. Daniel kann das bezeugen. Also ich habe sie quasi teuer erkauft. Und ich möchte die gerne euch schenken. Und zwar geht es so, ich werde jetzt Melanie diese Tafeln geben und sie darf entscheiden, wie viele sie davon behält und wie viele sie an den Nächsten weitergibt. Okay, Melanie, du hast eine genommen. Wieso?
Weil mir eine zum Teilen reicht.
Okay, eine reicht dir. Gut, Roland, dann geht's weiter. Roland behält 2.
10 geteilt durch 5 ist 2.
Mathematisch gelöst, ja, sehr gut.
Selber essen macht dick.
Gut, nur eine, die Frauen halten sich ein bisschen zurück. Max, wie sieht's bei dir aus?
6.
6, also du behältst die 6?
Ja. Also ich glaube, das sind 6, ja, das sind 6, ja. Ja, also wenn ich die Möglichkeit habe, 6 zu nehmen und mich jetzt hier keiner steinigt, wenn ich 6 nehme, dann nehme ich 6.
Okay, viel für Max. Okay, Arne, wie findest du das, wenn der Maxi jetzt alle für sich behält?
Unfair, aber wenn er dicker werden will, bitte.
Ja, dann vielen Dank euch. Dann dürft ihr euch auch gerne wieder setzen. Arne, es tut mir leid. Ah, guck mal, der wird geteilt. Nee, nimm die. Ja, teilen ist schön. Teilen machen wir gerne. Aber Max hat jetzt einfach seine Tafeln da behalten. Ich wechsle mal kurz das Mikro. Einen Moment. Also mit Schokolade ist das ja jetzt relativ witzig, dass Max die ganze Schokolade behalten hat. Aber wie findet ihr das? Ist das fair? Ist das gerecht, dass Max die ganze Schokolade für sich behält? Also unser normaler Gerechtigkeitssinn, der schreit da doch automatisch auf und sagt so, nein, das kann doch nicht sein. Wenn ich etwas bekommen habe, was so lecker ist wie Schokolade, dann sollte ich das doch auch teilen. Es ist doch klar, dass man etwas von dem weitergibt, was man bekommen hat. Und ein anderer Aspekt, der klar wird, man kann nichts weitergeben, wenn man nichts bekommen hat. Arne hätte jetzt niemandem mehr Schokolade schenken können, weil er einfach gar keine bekommen hat. Heute soll es um das Thema Vergebung gehen. Und dazu gibt es ein sehr gutes Gleichnis, eine sehr hilfreiche Geschichte, finde ich, in der Bibel, aus der wir viel lernen können. Aber mir persönlich ist die Bedeutung des Gleichnisses erst aufgegangen, als wir das mal in Form eines Bibliodramas nachgespielt haben. Das heißt, wir haben uns in die verschiedenen Rollen hineingegeben und haben geguckt, was macht das eigentlich mit mir? Und ich habe versucht, das zu transportieren heute in dieses Schokoladenexperiment, um einfach nochmal deutlicher zu machen, was es bedeutet, wenn wir etwas für uns behalten, was wir eigentlich weitergeben sollten. Das Schokoladenexperiment enthält zwei einfache Botschaften, die ich gerne heute mit euch erarbeiten möchte. Einmal, ich soll vergeben, weil Gott mir vergibt. Und ich kann vergeben, weil Gott mir vergeben hat. Wenn ihr heute aus dem Gottesdienst rausgeht und das ist das, was ihr euch gemerkt habt, dann ist das super. Das ist das Ziel für die Predigt heute. Gut, jetzt wollen wir uns den Originaltext auch anschauen. Der steht in Matthäus 18 und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Darum hört dieses Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit Frau und Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat auf den Knien, »Habt Geduld mit mir, ich will dir alles zurückzahlen.« Da hatte der Herr Mitleid mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch die Schuld erließ er ihm. Doch kaum war der Mann zur Tür hinaus, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, »Bezahle, was du mir schuldig bist.« Da warf sich der Mann vor ihm nieder und flehte ihn an, »Hab Geduld mit mir, ich will es dir zurückzahlen.« Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er so lange bleiben sollte, bis er ihm die Schuld zurückgezahlt hätte. Als das die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, »Du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da mit jenem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte?« Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Wer ist in diesem Gleichnis der Herr? Wer ist der Schuldner? Und wer bin ich eigentlich in diesem Gleichnis? Oder in unserem Schokoladenexperiment, von wem bekomme ich die Schokolade und an wen könnte ich sie weitergeben? Ich verstehe das Gleichnis so. Gott ist der Herrscher, bei dem ich Schulden habe und er erlässt sie mir. Seine Gnade und Vergebung ist die Schokolade, die ich bekomme. Und es gibt Menschen in meinem Leben, die Schulden bei mir haben. Das heißt, es gibt Leute, die auch von mir Schokolade bekommen sollten, die meine Vergebung brauchen. Ich glaube, diese zweite These lässt sich ziemlich leicht klären. Dafür müssen wir nur einmal in unser Leben schauen. Gibt es Menschen, die dich schon mal verletzt haben? Ist dir schon mal jemand auf die Füße getreten? Hat dich ignoriert, dich vielleicht nicht begrüßt? Hat nicht Rücksicht genommen auf deine Gefühle, auf deine Bedürfnisse? Vielleicht hast du Probleme auf der Arbeit. Vielleicht gibt es Kollegen, die dich wirklich nicht mögen, die dich mobben, die dich ungerecht behandeln. Vielleicht hast du dich heute Morgen geärgert über einen rücksichtslosen Autofahrer, der dir die Vorfahrt genommen hat. Ich rege mich regelmäßig über Autofahrer auf, die so knapp an meinem Fahrrad vorbeifahren, dass ich das Gefühl habe, ich würde gleich sterben. Ich denke, uns begegnen im Leben immer wieder Situationen, wo wir eigentlich vergeben müssten, wo wir Schokolade verteilen sollten. Menschen werden uns gegenüber schuldig, bewusst oder unbewusst, gewollt oder nicht gewollt. Ich glaube, diese Erfahrung machen wir alle. Also diese These aus dem Gleichnis, es gibt Menschen in meinem Leben, die Schulden bei mir haben, lässt sich sehr leicht nachvollziehen. Wie sieht es mit dem anderen Punkt aus? Gott ist Herrscher, der mir meine Schulden erlässt. Grundsätzlich glauben wir als Christen, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er uns geschaffen hat, dass er unser Herr ist. Aber was sind das eigentlich für Schulden, die ich bei ihm habe? Und wir reden natürlich oft über Sünde, wir reden über Vergebung, über Gnade, wir reden über den Kreuzestod von Jesus. Aber was bedeutet das für dich persönlich? Wir haben das Thema im Hauskreis mal kurz angerissen und gefragt, ja, was ist eigentlich mit diesem Jesus am Kreuz? Was bedeutet das für mich? Und Es war für jeden doch sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass der Begriff Sünde doch sehr abstrakt sein kann. Ich weiß, dass ich Mist baue, dass ich zum Beispiel andere Menschen verletze, aber klar, deren Vergebung brauche ich, aber wo brauche ich denn Gottes Vergebung? Das Ziel sollte natürlich nicht sein, wenn man sich dazu Gedanken macht, mit einem schlechten Gewissen durch die Welt zu laufen und sich regelmäßig selbst schlecht zu machen und zu sagen, was bin ich nur für ein schlechter, böser Mensch. Sondern es geht darum, Gottes Gnade zu erfahren und zu erfahren, dass Gott mir vergeben hat, weil das uns frei macht. Und ich glaube, dass diese Schulden- und Sündenerkenntnis uns dabei helfen kann, anderen Menschen zu vergeben. Dazu später mehr. Auch wenn Gnadenerkenntnis etwas sehr Persönliches ist, möchte ich gerne heute mal mit euch teilen, was eine meiner Gnadenerkenntnisse ist. Und um das zu veranschaulichen, habe ich etwas mitgebracht. Man hat den Andreas eben nicht gesehen, aber der ist mit auf Gemeindeleitungsklausur. Und ich habe mir von ihm eine Krawatte geborgt. Wundervolles Prachtexemplar, ne, findet ihr auch, ja. Und es ist ganz gut, dass Andreas nicht da ist. Das ist etwas, was ich schon immer machen wollte. Ja. Jetzt hat Andreas nicht mehr eine Krawatte, sondern er hat so zwei Krawatten. Wie wird er das wohl finden, dass ich seine Krawatte kaputt gemacht habe? Okay, nicht schlimm, weil es eine hässliche Krawatte war. Sagen wir mal, es wäre seine Lieblingskrawatte gewesen. Hätte er mir gar nicht gegeben, weil Andreas ein cleverer Mann ist. Ja, das stimmt wohl. Na gut, die Gabi hat mir auch noch was gegeben. Ein Gemälde, was sie selbst gemacht hat. Gabi, wie lange hast du gebraucht für dieses Gemälde? Ungefähr. Also da steckt sehr viel Arbeit drin und ich glaube, dass da auch ein Stück weit etwas von Gabis Herz drin steckt, etwas von ihr selber, dass sie etwas von sich hineingelegt hat in dieses Werk. Und ich werde das jetzt nicht kaputt machen. Das würde ich jetzt nicht übers Herz bringen, aber es gibt andere Sachen, die ich kaputt mache, wo ich das sehr wohl übers Herz bringe, etwas zu zerstören, was mir eigentlich nur geliehen wurde. Dieses Foto stammt von einer Reportage von Frontal 21 und der Wirtschaftswoche. Vielleicht hat der ein oder andere diese Reportage gesehen. Da ging es um illegale Mülldeponien im Ausland. Und zwar hat man auf riesigen Mülldeponien, die so mitten in den Palmenwäldern liegen, deutschen Plastikmüll gefunden. Und dann hat man recherchiert und natürlich versucht herauszufinden, wie kann das passieren. All unser Müll wird natürlich recycelt, das dürfte gar nicht passieren. Aber es will natürlich auch niemand schuld sein. Und Fakt ist, dass wir in Deutschland viel zu viel Müll produzieren, also wir können den gar nicht innerhalb des Landes recyceln. Und wir schieben den ab in Länder, die andere Standards haben, wo wir unseren Müll billig entsorgen können. Und obwohl ich das weiß, dass Plastikmüll ein riesiges Problem ist, laufe ich trotzdem mittags in meiner Mittagspause zum nächsten Netto, kaufe mir einen Fertigsalat, der 5-mal in Plastik gewickelt ist und esse den, weil ich zu faul bin, mir mittags ein Pausenbrot zu machen. Ich nehme das in Kauf, dass die Umwelt zerstört wird. Und das ist nur ein Beispiel von vielen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen fies. Das ist ein Bild von einer Textilfabrik in Bangladesch, die vor 2 Jahren eingestürzt ist. Und natürlich kann man fragen, was habe ich damit zu tun? Was habe ich damit zu tun, dass so weit weg irgendwie ein Gebäude einstürzt, dass da Sicherheitsstandards nicht eingehalten werden? Was habe ich damit zu tun, dass eine Näherin zu einem Hungerlohn arbeitet, damit ich meine Klamotten kaufen kann? Aber vielleicht ist mein Nächster nicht mehr nur noch mein Nachbar. Vielleicht ist gerade mein Nächster die Näherin, die das T-Shirt genäht hat, was ich trage. Ich weiß, es gibt faire Klamotten. Es gibt Online-Shops, wo ich einkaufen könnte und wo ich zumindest sicherstellen könnte, dass die Personen, die das genäht haben, dass die einen fairen Lohn dafür bekommen. Dass sie davon leben können, dass sie ihre Kinder damit zur Schule schicken können. Und obwohl ich das weiß, mache ich das trotzdem nicht, weil ich einfach zu bequem bin, weil es mir zu teuer ist. Man findet viele Gründe und Ausreden, warum man das nicht macht. Kann man für etwas schuld sein, was so weit weg passiert? Ich würde sagen, entweder wir sind alle schuldig oder keiner ist schuldig. Fakt ist, dass ich mit meinem Verhalten etwas zerstöre, was nicht nur mir gehört, sondern was auch Gott gehört. Vielleicht ist das trotzdem für euch zu abstrakt, diese ganze Frage nach Schuld. Und ja, kann man an etwas schuld sein, weil man es nicht verhindert hat? Deswegen habe ich euch noch etwas anderes mitgebracht. So, endlich ein schönes Foto. Und zwar stammt das Foto von unserer standesamtlichen Trauung. Und auf diesem Foto sind wir umgeben von Menschen, die wir lieben. Freunde, Familien, Menschen, die uns wirklich nahe stehen. Und die traurige Wahrheit aber an diesem Foto ist, dass sogar bei den Menschen, die mir am nächsten sind, die ich wirklich liebe und mag, dass es sogar da mir nicht gelingt, sie nicht zu verletzen. Ihnen nicht etwas anzutun, was ja, sie vor den Kopf stößt. Ich glaube, wir alle haben schon mal einen Menschen, der uns nahe steht, irgendetwas gesagt, ja, was ihn verletzt hat. Und dann brauchen wir die Vergebung dieser Person, aber ich glaube auch, dass wir immer die Vergebung von Gott brauchen. Denn alle Personen, die auf diesem Bild drauf sind, und auch die Näherin in Bangladesch, das sind alles Menschen, die Gott geschaffen hat, die seine Kinder sind. Und wenn ich ihnen etwas antue, dann glaube ich, ist das so, wie wenn ich Gabi Steins Gemälde kaputt machen würde. Es ist etwas von Gott, was ich kaputt mache und zerstöre. Also hat Gott ein Recht, auf uns Menschen sauer zu sein? Machen wir Dinge, die schlecht sind? Ich glaube ja. Aber die gute Nachricht ist, dass Gott uns vergibt. Er vergibt mir meine Schuld. Er vergibt dir deine Schuld. Er ist gnädig mit mir, er ist gnädig mit dir und er schenkt uns Schokolade. Also, Gott ist der Herrscher, der mir meine Schulden erlassen hat. Und ich glaube, aus dieser Erkenntnis folgt der logische Schluss, auch ich soll anderen die Schulden erlassen. So wie es für uns alle logisch gewesen wäre, dass Max eigentlich die Schokolade auch teilt, so sollte ich auch teilen. Und an diesem Punkt kann ich nochmal sagen, ich habe natürlich Max gekauft, der war mein Komplize, sonst hätte er wahrscheinlich die Schokolade auch weitergegeben, so wie jeder andere das machen würde. Die Ehre der Familie Hoffmann ist gerettet, ne? Also, die Schlussfolgerung, ich soll vergeben, weil mir vergeben wurde. Was passiert eigentlich, wenn ich Gottes Gnade und seine Vergebung erkenne? Ich glaube, dann geht es nicht mehr nur noch um mich und den Schuldner, sondern Gott spielt plötzlich in dem Ganzen eine Rolle. Er hat mir etwas gegeben, was ich weitergeben kann. Gott schenkt mir Gnade und diese Schokolade für mich zu behalten, wäre ungerecht. Und sogar in unserem Schokoladenexperiment hinkt der Vergleich, weil Gottes Gnade und Vergebung ja nicht weniger wird, wenn ich sie teile. Ich habe da nicht mehr weniger Schokolade, sondern ja, ich kann sie frei weitergeben. Und die Schokolade, die Gott uns gibt, ist viel größer als die Schokolade, die wir weitergeben müssen an andere Menschen. Die gute Nachricht ist, dass das Gleichnis nicht nur einen Befehl enthält, also du sollst vergeben, sondern auch den Hinweis darauf, dass ich vergeben kann, weil Gott mir vergeben hat. Früher, wenn ich das Gleichnis gelesen habe, hat mir das eher Angst gemacht. Denn die Drohung ist ja ziemlich heftig. Und voller Zorn übergab ihn der Herr den Folterknechten, bis er ihm alles zurückgezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Heute sehe ich vielmehr in dem Text den hilfreichen Hinweis, dass Gott uns zuerst die Schulden erlassen hat. Er hat uns bereits vergeben, er hat uns bereits Schokolade geschenkt und deswegen können wir auch so großzügig sein und Schulden erlassen. Ich kann vergeben, weil mir vergeben wurde. Warum ist das so? Ich glaube, dass die Darstellung, wie ich das gerade eben gebracht habe, vielleicht gar nicht so treffend ist. Und meine Vermutung wäre eher, dass das passiert. Wenn ich Gottes Gnade erfahre, dann holt mich das letzten Endes auf eine Stufe mit meinem Schuldner. Denn Gott muss ja nicht nur mir vergeben, sondern er muss auch dem anderen vergeben. Und ich kann mein Recht auf Rache, meinen Gerechtigkeitssinn, das kann ich an Gott abgeben und ihm das überlassen, ja, dass er Recht spricht. Wir beide haben Gottes Gnade nötig, der Schuldner und auch ich. Und ich kann mich in dieses Erbarmen, was Gott für den anderen hat, hineinholen lassen. um den anderen zu vergeben. Also, zwei wichtige Botschaften. Gott vergibt dir, also vergib auch anderen, und du kannst vergeben, weil Gott dir vergibt. Das Gleichnis gibt uns sogar noch ein paar gute Hinweise, wie ich finde, wie Vergebung gelingen kann. Und mit diesen Hinweisen, mit diesen Schritten zur Vergebung, möchte ich die Predigt heute abschließen. Erstens, benenne die Schulden beim Namen. Das heißt, rechne die Schulden genau ab. Wenn wir nochmal in das Gleichnis hineinschauen, dann sehen wir, dass dort sehr klar ist, um welche Schulden es eigentlich geht. Da steht in Vers 24, gleich zu Beginn brachte man einen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. Es ist also klar, es sind 10.000 Talente. Und ich glaube, dass es auch beim Vergeben so sein sollte. Wenn wir verletzt sind, wenn wir uns ärgern, dann ist manchmal eigentlich gar nicht klar, warum wir sauer sind, warum wir uns gerade ärgern. Aber nur wenn wir wissen, was wir vergeben, können wir auch wirklich vergeben. Außerdem hilft es uns, unsere Beziehungen zu sortieren und zu klären. Deswegen, trau dich, die Schuld beim Namen zu nennen. Trau dich zum Beispiel, Gott zu erzählen, was dich verletzt hat, was dich ärgert oder wütend macht. Oder such dir einen Seelsorger, der dich im Vergebungsprozess begleiten kann. Um deine Beziehungen in Ordnung zu bringen, kann es manchmal auch helfen, mit den entsprechenden Personen zu reden. Vielleicht haben sie auch gar kein Bewusstsein dafür, dass sie dich verletzt haben. Aber letzten Endes ist Vergebung immer etwas, was bei dir anfängt und aufhört. Die Schuld beim Namen zu nennen, bedeutet übrigens auch, die Schulden des anderen nicht zu entschuldigen. Im Gleichnis sagt der Herrscher ja auch nicht, ach du armer Kerl, konntest nichts dafür, ja die Miete war ganz schlecht. Sondern es geht darum zu sagen, was die Schulden sind, was dich verletzt hat. Vergebung bedeutet eben nicht, die Verantwortung der Person, die einen verletzt hat, herunterzuspielen oder mit falschen Argumenten zu rechtfertigen. Denn dann bräuchte man ja keine Vergebung mehr, dann wäre die Schuld ja schon entschuldigt. Also, wenn du vergeben möchtest, dann bring Wahrheit und Licht in das, was vergeben werden soll. Ich glaube, erst dann kann wirklich Heilung passieren. Zweiter Tipp. Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Kenne den Zeitpunkt der Abrechnung. Im Gleichnis heißt es, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalteten, abrechnen wollte. Das heißt, es war ein festgelegter Zeitpunkt, zu dem die Schulden zurückgezahlt werden sollten. Ich glaube, dass uns ein gutes Zeitmanagement auch beim Vergeben helfen kann. Wenn wir Wut und Ärger hinunterschlucken und uns nicht Zeit nehmen, um einander zu vergeben, dann können daraus ernsthafte Beziehungsprobleme entstehen. Dann können sich Verletzungen anstauen, bis wirkliche Wunden entstanden sind, die nicht mehr heilen. Deswegen würde ich es euch empfehlen, es mit Epheser 4, Vers 26 zu halten. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht, legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Vielleicht kann daraus ja eine kleine Abendroutine entstehen, dass ihr abends innehaltet und kurz überlegt, was ist heute passiert? Hat mich irgendetwas verletzt? Gibt es etwas, was ich noch vergeben sollte, bevor ich einschlafe? Auch das ist eine Form der Beziehungspflege. So können wir gesunde Beziehungen pflegen und Frieden in Familie, in Job und in der Gemeinde mit unseren Nachbarn halten. Kommen wir zum wichtigsten Schritt. Lass los. Das Wort, das im Neuen Testament für Vergeben und Vergebung häufig benutzt wird, ist Aphiemi. Und auch in diesem Gleichnis wird dieser Begriff benutzt. Aphiemi bedeutet einfach gehen lassen, entlassen oder eben Schulden erlassen. Das Spannende an diesem Begriff ist, dass es aktiv und passiv zugleich ist. Ich kann mich entscheiden, loszulassen. Aber ob das, was ich festgehalten habe, auch wirklich weggeht, ist noch einmal eine andere Frage. Deswegen glaube ich, dass Vergebung nicht etwas ist, was man erzwingen kann, aber man kann sich immer wieder dazu entscheiden, loszulassen. Je nachdem, wie schwerwiegend die Verletzungen sind, kann es auch sein, dass Vergebung etwas ist, was immer wieder neu passieren muss. Ein Prozess, den ich öfters durchlaufen muss. Und wenn es etwas gibt in deinem Leben, wo du sagst, da bin ich ernsthaft und längerfristig verletzt worden, da sind tiefe Wunden gerissen, dann würde ich dir wirklich empfehlen, dir auch jemanden zu suchen, der dich in diesem Vergebungsprozess begleiten kann. Jemand hat Vergebung mal mit einem Garten verglichen. Wir können zwar als Gärtner pflanzen und gießen und den Garten pflegen, aber ob die Pflanzen wachsen, Das liegt nicht nur an uns. Ich glaube, dass es hilfreich ist, Vergebung laut auszusprechen. Vielleicht mit einem Seelsorger, vielleicht erzählst du auch einfach Gott und sagst es für dich und die unsichtbare Welt, dass du vergeben willst. Und wir können natürlich auch immer Gott darum bitten, dass er uns hilft zu vergeben. Wenn ich loslasse, bedeutet das auch, dass ich nicht immer wieder die Fehler des anderen auftische und immer wieder zur Sprache bringe. Etwas, was mir noch wichtig ist, Vergebung bedeutet nicht automatisch Vertrauen. Ich glaube, dass dieser Schluss uns manchmal Angst macht zu vergeben, weil wir dann Angst haben, wir müssten auch wieder vertrauen. Aber im Gleichnis ist es auch nicht so, dass der Herrscher direkt wieder neu Geld verleiht. Da würde jeder sagen, wie dumm ist der denn? Der kann doch nicht jemandem, der das Geld nicht zurückzahlen kann, direkt wieder Geld verleihen. Und wenn du ernsthaft verletzt wirst, wenn du schlechte Erfahrungen machst, dann heißt das ja nicht, dass du dich dem wieder aussetzen musst. Das heißt, du kannst vergeben, aber das heißt nicht immer zwingend, dass du auch wieder vertrauen musst. Dann der wichtige Schritt, erlebe Gottes Gnade. Ich glaube, darüber habe ich heute schon sehr viel gesagt. Und einfach nur, um nochmal auf diesen Anfangspunkt zurückzukommen, wenn du dich von Gottes Gnade füllen lässt, wenn du seine Gnade erlebt hast, dann wird dir das helfen, anderen auch zu vergeben und ihnen mit Gnade zu begegnen. Das ist mein Wunsch für euch und für mich, dass wir ein Leben voller Schokolade leben. Ein Leben voller Gnade und Vergebung füreinander. Dass wir nicht nachtragend sind. Auch wenn das herausfordernd sein kann, glaube ich, dass es uns hilft, gute und gesunde Beziehungen zu pflegen und eine Gemeinde zu sein, so wie Gott sie sich vorgestellt hat. Amen.
Ja, wir haben jetzt...